Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Dienstag, der 1. Dezember, 7.07 Uhr. Wenn ihr euer erstes Türchen am Adventskalender aufgemacht habt, dürft ihr jetzt bei uns reinhören. Es ist nämlich höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Schönen guten Morgen, Andreas Wurm hier.
Hier ist Malte Asmus, schön, dass ihr auch mit dabei seid.
Und wir haben für euch heute diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Vor dem 5. Champions-League-Spieltag, was könnte heute Abend alles passieren?
Nach dem Grosjean-Unfall, wie rettete Halo sein Leben?
Vor der EM, was ist drin für Deutschlands Handballfrauen?
Außerdem gratulieren wir einem gefallenen Schwimmstar mit Hammer zum Geburtstag und erinnern an einen Brother Act im Eishockey.
Und wir öffnen ab heute jeden Werktag hier bei Stand jetzt die Türchen eines ganz besonderen Adventskalenders. Bei Twitter begeistert der User @HeinzKampke, das ist ein Pseudonym natürlich, seit Jahren mit seinem Adventskalender-Quiz. Unter einem übergeordneten Motto sucht er täglich nach einem Sportler, einer Sportlerin. Hinweise auf die gesuchte Person gibt's dann in gereimten Versen.
Und das Motto in diesem Jahr, zurück zu den Wurzeln, das bitte im Hinterkopf behalten, wenn ihr versucht, das Rätsel des Tages in Reimform zu entschlüsseln, das euch Malte jetzt zu Gehör bringt.
Genau 2 Meter groß und auch so breit, so wirkte er, wie es hieß, auch als Barriere im Laufe einer langen Weltkarriere vom Vorjahrtausend bis zur heutigen Zeit. Medaillenmäßig war er früh soweit, doch Gold blieb lang eine knifflige Affäre. Erst Länderauswahl 4, eine pekuniäre, hielt endlich den WM-Titel bereit. Dank 4 ahnt man geschichtsvergessen stracks, die Sportart war bei Länderwechseln lax, was wüste Resultate implizierte. Als Spätberufener hat vor fast 3 Jahren der Mann in seinem Kreis viel Ruhm erfahren, als er sein Team zum EM-Titel führte.
Hast du schon irgendeine leise Ahnung, um welchen Sportler oder welche Sportlerin es hier gehen könnte?
Soll angeblich in diesem Jahr ohne Suchmaschine rauszukriegen sein. Ist für mich vielleicht auch noch etwas früh, um jetzt solche Knobeleien anzustellen. Ich weiß noch nichts.
Ja, und was ist mit euch? Habt ihr schon eine Idee oder würdet ihr es gerne nochmal nachlesen? Das solltet ihr auf angedacht.heinzkamke.de gehen. Da findet ihr dann den Adventskalender mit dem Rätsel des Tages. Dort könnt ihr dann in den Kommentaren die Lösungen eingeben, könnt ihr quasi posten oder auch nochmal ganz genau nachlesen, was da generell so geschrieben wird.
Vielleicht kommt ihr beim Lesen ja eher drauf als beim Hören. Aber Andreas, weißt du, Heinz Kamke, wo dieses Pseudonym herkommt?
Nee, kann ich dir so nicht sagen. Aber was war das? War das ein
Reiter? Kennst du das Buch 11 Freunde, sollt ihr sein, von Sammy Drechsel?
Ja, das kenne ich.
Heinz Kamke, Hauptperson.
Ah, siehst du? Ja, aber da musst du erstmal drauf kommen. Das ist schon mal das erste Rätsel. Okay, mein Türchen ist also noch geschlossen. Ich sehe schon.
Heini Kamke, Hänschen Ritter und wie sie alle hießen. Ich habe die weiteren Namen jetzt auch vergessen, aber das Buch habe ich damals verschlungen.
Okay, siehst du? Deswegen konnte ich es nicht mehr lesen, weil du es verschlungen hast.
Dann haben wir den Schuldigen auch wieder geklärt. Aber wir fangen einfach mal mit der Sendung an. Wir starten jetzt in die Aktualität hier bei Stand jetzt. Wir starten mit der Champions League in die heutige Ausgabe.
Stand jetzt aktuell.
Für die Bayern geht's heute Abend in Madrid bei Atletico um nichts mehr. Der Einzug ins Achtelfinale steht längst fest. Gruppenplatz 1 ist ihnen nicht mehr zu nehmen. Da kann Hansi Flick seine Besten dann auch ruhig mal schonen, ihnen mal die nötige Auszeit verpassen. Neuer, Lewandowski und Goretzka werden daher in München bleiben und gar nicht mit nach Madrid fliegen. Doch mit Abschenken habe das jetzt nichts zu tun, dass das Trio geschont wird. Davon könne keine Rede sein. Solchen Vorhaltungen trat Flick in seiner gestrigen Abschlusspressekonferenz entschieden entgegen.
Es ist natürlich so, dass Leon Goretzka angeschlagen ist und auch Levi, Robert Lewandowski ist angeschlagen. Und wenn jemand nicht bei 100% ist, dann bringt er der Mannschaft nicht zu viel.
Und für Manuel Neuer wird dann also Alexander Nübel zum ersten Mal in der Champions League das Tor hüten.
Ja, das wird so sein, dass Alexander spielt. Er macht einen sehr guten Eindruck. Er zeigt im Training seine Qualität, hat es ja auch schon im Pokalspiel unter Beweis gestellt. Also von daher ist es für ihn natürlich jetzt in der Champions League einfach wieder wieder eine Möglichkeit, ja, einfach seine Qualität auch zu zeigen.
Nübel also im Tor, ergibt sich ja auch zwangsläufig, wenn Neuer nicht spielt. Die viel interessantere Frage ist aber, wer vertritt denn Joshua Kimmich auf der 6 jetzt, da Goretzka nicht dabei sein wird und auch Tolisso in München bleiben wird?
Sie wissen, dass ich einen Tag vorm Spiel nicht allzu viel über die Aufstellung gesagt habe oder sage normalerweise, ich habe jetzt schon sehr viel gesagt, dass Alexander Nübel spielt, also von daher habe ich mich schon sehr, sehr weit rausgelehnt aus dem Fenster. Wir schauen einfach, wie das morgen sich der Tag wieder angeht und dann werden wir entscheiden, wer auf dieser Position spielt.
Und wie sieht die Personalsituation Stand jetzt bei Borussia Mönchengladbach aus vor dem Spiel gegen Inter Mailand? Nico Elvedi wird ausfallen, erklärte Marco Rose auf seiner PK.
Nico hat sich gestern im Training eine Muskelverletzung zugezogen in einer Einheit, die ja sehr, sehr locker war. Aber das zeigt natürlich, wie sensibel dieses Thema insgesamt einfach ist. Nico wird morgen ausfallen und dafür hat Toni jetzt aber schon ein paar Minuten in den Beinen. Das wird ihm gut tun und wird sich dann einfach um die Aufgabe von Nico morgen kümmern.
Elvedi raus bedeutet, Toni Janschke wird in der Innenverteidigung neben Matze Ginter spielen und soll da vor allem die Kreise von Romelu Lukaku eingrenzen. Und der ist der Dreh- und Angelpunkt bei Inter, erklärt Rose.
Inter richtet das gesamte Spiel auf ihn aus, immer wieder Bälle auf ihn. Er ist physisch unglaublich stark, hat dazu noch ein gutes Tempo. Und wenn er denn dann tatsächlich mal in der Nähe des Tores ist, dann macht er die Tore meistens auch, hat ein gutes Gespür und ist ein absoluter Strafraumstürmer. Top Junge.
Inter steht unter Zugzwang, muss was tun, das wird Gladbach Räume geben. Räume, in die vor allem dann der extrem formstarke Florian Neuhaus vorstoßen soll. Der geht die Aufgabe Inter Mailand locker an, trotz eines enormen Pensums, das er mit Dreifachbelastung plus Nationalmannschaft zuletzt hier absolvieren musste.
Ich habe keine Probleme, fühle mich eigentlich soweit ganz fit und mache mir auch ehrlich gesagt nicht so einen großen Kopf über die Belastung. Also ich will einfach, wenn die Spiele anstehen, Gas geben, mein Bestes zeigen und mir nicht so einen großen Kopf machen, was für eine Belastung ich da wegstecken muss. Also ich sehe da in meinem Alter noch kein großes Problem.
Und wie groß das Inter-Problem für Gladbach wird, das werden wir dann sehen. Soweit zu Bayern und Gladbach direkt. Und dann schauen wir nochmal, was uns sonst noch so blüht am heutigen Champions-League-Spieltag. Aus den 8 Gruppen, da haben sich ja bereits jetzt 6 Teams das Ticket für die K.O.-Runde schon gesichert. Wer könnte denn heute Abend jetzt noch dazu stoßen und was müsste dafür passieren? Wir versuchen euch mal in die etwas undurchsichtige Lage einzuführen, bringen euch in den Gruppen A bis D mal auf den Stand jetzt.
In der Gruppe A sind die Bayern bereits durch, stehen als Gruppensieger auch schon fest. Dahinter macht sich Atletico noch Hoffnung. Sie werden bereits heute Abend weiter, wenn sie die Bayern schlagen und Lok Moskau nicht gegen Salzburg gewinnt.
Lok macht sich aber auch noch leise Hoffnung auf die K.O.-Runde, aber sie sind dafür zum Siegen verdammt. Denn sollten sie gegen Salzburg heute Abend verlieren und Atletico verliert nicht oder Lok spielt nur unentschieden und Atletico schlägt die Bayern, dann wären sie ganz raus.
Und Salzburg wäre weg vom Fenster, wenn sie gegen Lok verlieren, sollten beide Spiele des Abends unentschieden enden oder Atletico die Bayern schlägt.
Ist doch eigentlich ganz einfach. Wir fragen das nachher nochmal ab. In der Gruppe B, da wäre Gladbach vorzeitig im Achtelfinale, wenn sie denn Inter schlagen oder wenn sie unentschieden spielen und Schachtar nicht gegen Real gewinnt. Und Gladbach wäre sogar Gruppensieger, wenn sie Inter schlagen und Real verliert.
Real könnte dagegen mit einem Sieg gegen Donetsk schon durch sein und in dem Fall wäre Donetsk ganz raus und Inter wäre weg vom Fenster, wenn sie gegen Gladbach verlieren und Schachtar Real schlägt.
In der Gruppe C ist City bereits durch und wäre dann auch Gruppenerster, wenn sie mindestens gegen Porto Remis spielen. Porto wäre mit einem Unentschieden auch schon weiter, und zwar dann, wenn Olympiakos nicht gegen Marseille gewinnt.
Olympiakos kann nur noch Zweiter werden, wenn sie Marseille schlagen oder wenn Porto nicht gegen City verliert. In der Europa League geht es dann für sie weiter, wenn sie Remis spielen oder Marseille schlagen und Porto nicht gegen City verliert.
Und Marseille wird die K.O.-Runde unter keinen Umständen mehr erreichen. Das steht auch schon mal fest. Platz 3 wäre für die Franzosen Stand jetzt das höchste der Gefühle, schlagen sie Olympiakos aber nicht, dann bleiben sie Vierter.
Und dann kommen wir noch zur Gruppe D mit Liverpool. Klopp und seine Jungs wären durch, wenn sie gegen Ajax nicht verlieren. Und Gruppensieger wären sie, wenn sie Ajax schlagen und Atalanta nicht gegen Midtjylland gewinnt.
Tja, und Midtjylland, für die ist der vierte Platz bereits zementiert. Sonst kann in dieser Gruppe Stand jetzt am 5. Spieltag auf jeden Fall nichts mehr passieren.
Stand jetzt aktuell.
Wir rufen ja täglich dazu auf, dass ihr uns unter unserer Nummer der 0331-298-5028 WhatsApp-Sprachnachrichten schickt, wenn ihr uns was mitzuteilen habt. Jetzt also diese 100 Heiratsanträge, die wir hier pro Tag kriegen und diese ganzen unzähligen, unmoralischen Angebote, die können wir natürlich nicht auf den Sender bringen.
Ja, warum hast du denn nicht mal eins weitergegeben?
Tja.
Hast du schön für dich behalten. Ja,
so sieht's aus.
Du bist ein Freund. Also, aber die Fragen interessiert der Hörerinnen und Hörer. Und eine solche haben wir gestern bekommen. Und sie bezieht sich auf ein, sagen wir es mal so, im wahrsten Sinne des Wortes brandaktuelles Thema.
Es geht im weiteren Sinne um Romain Grosjean. Der hatte nach seinem schweren Unfall von Bahrain aus dem Krankenhaus via Instagram das hier verkündet.
I wasn't for the halo some years ago, but I think it's the greatest thing that we've brought to Formula One, and without it I wouldn't be able to speak to you today.
Und genau dazu möchte unsere Hörerin ein paar nähere Informationen haben, aber jetzt lassen wir sie erstmal zu Wort kommen.
Hallo Malte, hallo Andreas, hier ist Katrin. Könntet ihr mal erklären, was dieses Halo in der Formel 1 ist, von dem gerade alle reden?
Hallo Katrin, das beantworten wir dir natürlich gerne, beziehungsweise wir lassen es unseren Formel 1-Experten Kevin Scheuren vom Starting Grid Podcast mal beantworten.
Das Halo wurde zur Saison 2018 eingeführt in der Formel 1, nachdem man aufgrund des Unfalls unter anderem von Gilles Bianchi, aber auch schon vor vielen Jahren von Felipe Massa, dem eine Feder von Rubens Barrichello an den Helm geflogen ist, gemerkt hat, dass man mehr für die Sicherheit rund um den Kopf eines Formel 1-Fahrers machen muss. Denn der Kopf ist nun mal das, was ungeschützt ist in einem Formelauto, in einem Monoposto, wie er in Fachkreisen heißt. So hat man dann eine Konstruktion entwickelt, die an drei Stellen mit dem Chassis verbunden ist und ja, eine wünschelrutenartige mit einem umspannenden Bogen Schutzkonstruktion ist, die den Kopf des Fahrers schützen soll bei direkten Unfällen, bei Einwirkungen von oben, also wenn zum Beispiel ein Reifen abfliegt und der Reifen auf den Kopf zu fliegen scheint, oder aber wenn Autos übereinander hinwegfliegen, was es ja auch schon gab. Charles Leclerc hatte da einen glücklichen Moment in Spa-Francorchamps. Das ist dann der Halo, also der Heiligenschein, also es ist quasi ein Überrollbügel.
Ich hoffe, die Antwort von Kevin hat dir weitergeholfen, Katrin. Kevin, dann habe ich aber auch noch eine Frage an dich. Warum verdankt Grosjean diesem System jetzt sein Leben? Inwiefern hat es ihn denn gerettet?
Romain Grosjean verdankt dem Halo sein Leben, weil das Halo ihn davor geschützt hat. Und das ist, glaube ich, das, was am wichtigsten war, nicht bewusstlos zu werden. Denn das Halo wurde zwar beschädigt beim Einschlagen in die Leitplanke oder beim Durchstechen der Leitplanke, aber ist eben grundsätzlich intakt geblieben. Und es muss immerhin 12.500 Kilogramm Belastung aushalten. Das ist bei den G-Kräften, mit denen auch Romain Grosjean da durch die Leitplanke gefahren ist. Das ist schon eine ganze Menge. Und es hat natürlich dafür gesorgt, dass er keinen direkten Einschlag am Kopf hatte und dementsprechend aus dem Auto steigen konnte. Es war also so, dass er wieder bewusstlos war und dadurch, dass das Halo natürlich oben diese Ausgangsluke hat und die Fahrer regelmäßig üben, schnell aus dem Auto zu kommen, er sich da gut befreien konnte. Also sozusagen dieses Halo ihm diesen Raum auch freigehalten hat, sodass er dann herauskommen konnte, um durch die Flammen dann über die kaputte Leitplanke Richtung Ian Roberts, dem Arzt, zu laufen.
Und warum waren so viele Fahrer zunächst dagegen, als Halo mal eingeführt werden sollte? Grosjean sagte ja selber, er wäre nicht so begeistert gewesen damals von dieser Idee. Warum nicht? Und was sprach aus Sicht der Kritiker denn wirklich dagegen?
Es war, glaube ich, aber auch mehr ein kosmetisches Ding. Viele hatten zu Beginn der Halo-Einführungsphase Sorge wegen des Sichtfeldes, dass das gestört wird, dass eben dieser eine Balken, der quasi in der Mitte hängt, zum großen Problem wird. Man hat recht schnell gemerkt, dass es das nicht ist. Und ich glaube, viele Puristen waren einfach voller Sorge, dass das Formel-1-Auto entstellt wird mit so einer Konstruktion. Und man wollte sich da, glaube ich, einfach ein bisschen sträuben des Sträubenswillens. Also das war ja eine sehr, sehr knappe Entscheidung. Das ist eigentlich der einzige Grund, weil allen klar war, dass es einen Schutzmechanismus über den Kopf geben muss. Denn die Gefahren sind einfach zu groß gewesen. Und spätestens jetzt wissen alle, dass es wichtig ist. Fakt ist, dass das Halo Romain Grosjean das Leben gerettet hat und dass wir alle froh sein können, dass es das Halo an den Formel-1-Autos gibt. Mehr dazu auch im Laufe der Woche bei Starting Grid, der Analyse des großen Preises von Bahrain, der Vorschau auf den großen Preis von Sakhir. Da werden wir dann auch einen ehemaligen Streckenposten zu Gast haben, der uns mal ein bisschen was aus der Sicht der Strecke erklärt, weswegen da auch einiges schiefgelaufen ist. Wird eine sehr spannende Ausgabe, möchte ich gerne eine Empfehlung machen, und damit zurück zu dir, Malte.
Danke, Kevin. Und wenn ihr genau wie Katrin eine Frage habt, dann zögert nicht, stellt sie uns gerne oder kommentiert das Ganze per WhatsApp als Sprachnachricht an die 0331 298 5028. Nochmal 0331 298 5028. Und na klar, startet bitte diese Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt, dann eurem Namen und dann was auch immer ihr wollt, einen Kommentar oder eben wie jetzt gerade auch die Frage.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Kommen wir mal zum Top des Tages. Und da muss ich sagen, da wurde nach meinem Dafürhalten, auch natürlich unter der Prämisse, dass ich Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft bin, da wurde eine gute Entscheidung getroffen. Nämlich gestern hat der Präsidialausschuss des Deutschen Fußballbundes entschieden, weiter mit Jogi Löw zu arbeiten und mit ihm ins Europameisterschaftsjahr zu gehen. Es wurde sich ausgetauscht, es gab eine Telefonkonferenz, es gab auch sehr, sehr intensive Gespräche und man hat gesagt, okay, wir machen das Ganze jetzt nicht an diesen schlechten Ergebnissen der des letzten Spieles fest, sondern analysiert die Gesamtsituation und da ist das Verhältnis, so der Präsidialausschuss nach diesen Gesprächen zwischen Mannschaft und Trainer und eben auch des kompletten Vereines nicht zerrüttet, finde ich eine gute Entscheidung, aber nicht zuletzt ist das Thema Top und Flop bei uns heute, weil man darüber trefflich streiten kann und ich könnte mir vorstellen, dass gewisse Pressestimmen das heute auch ganz genauso wiedergeben.
Du sagst, das ist Top, ich sag, das ist Flop, denn es wird gesagt, ja, die hochqualitative Arbeit des Trainerstabes steht fest. Das ist ja nur was nur wirklich in den letzten Wochen und Monaten durchaus in Zweifel gezogen wurde. Da wurde die Aufstellung kritisiert, da wurde die Nominierung für den Kader nominiert und da wurde natürlich auch das Verhalten der Mannschaft auf dem Platz sehr kritisiert und das ließ ja nun wirklich zu wünschen übrig. Also hochqualitative Arbeit, machen wir mal ein Fragezeichen dahinter, zumindest jetzt aus meiner Sicht. Und das Verhältnis zur Mannschaft, ja, das mag intakt sein, aber das klare Konzept, außer dass man eben auf gewisse ehemalige Leistungsträger, so sieht es der Bundestrainer, nicht mehr setzt, mag ich momentan nicht unbedingt erkennen. Für mich wäre es eher ein Flop.
Ja, also ich würde bei dem Flop auch beipflichten, wenn ich sehe, dass man auf altgediente Spieler weiterhin hartnäckig verzichtet. Da bin ich bei dir und das würde ich jetzt dir auch nochmal deutlich als Flop sagen, weil ich glaube, dass diese Mannschaft die ein oder andere Persönlichkeit von damals, wenn man das so sagen darf, auch noch dringend gebrauchen würde. Ein schöner Spruch, den ich in diesem Zusammenhang gehört habe, war, Mats Hummels war nie so stark in der Nationalmannschaft, wie es aktuell ist.
Und nur von einem Spiel macht man es ja auch nicht abhängig. Es sind ja doch ein paar mehr Spiele gewesen, wo jetzt die Leistung nicht so war, wo man sagt, das hätte mit der Mannschaft nicht auch vielleicht anders aussehen können.
Aber mein Top deshalb, weil ich sage, okay, sie bringen dann doch jetzt irgendwie Ruhe rein. Ich bin nicht sicher, ob es besser werden würde, wenn man jetzt sagt, okay, wir brauchen jetzt einen neuen Trainer. Wir finden vielleicht doch auch in diesem Zusammenhang nur eine Notlösung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was die optimale Lösung da wäre und wer diese optimale Lösung sein könnte. Deshalb lieber mit ihm weitermachen und versuchen, sich jetzt nochmal zu schütteln und positiv nach vorne zu sehen, als jetzt vielleicht Schnellschüsse nochmal starten zu wollen.
Geburtstagskind des Tages.
Unser heutiges Geburtstagskind hat wahrscheinlich nicht viel Zeit, seinen 29. Geburtstag auch zu feiern, denn er ist damit beschäftigt, gerade gegen eine 8-jährige Wettkampfsperre vorzugehen, die ihm wegen eines Dopingvergehens aufgebrummt wurde.
Es geht um Sun Yang, den chinesischen Schwimmer, der in London und in Rio insgesamt 3 olympische Goldmedaillen gewonnen hat. Zudem 11-maliger Weltmeister ist er allerdings 2014 bei den nationalen chinesischen Meisterschaften auch positiv auf eine verbotene Substanz, auf einer Stimulanz getestet worden war.
Zunächst hielten chinesische Behörden den Vorfall geheim. Später wurde Yang rückwirkend für 3 Monate gesperrt, um nach Ablauf der Sperre wieder an den Start zu gehen und auch weiter zu gewinnen. 2018 entzog sich Yang dann aber einer unangekündigten Dopingkontrolle. Ein Wachmann in seinem Haus soll in seinem Beisein eine bereits abgegebene Blutprobe mit einem Hammer zerschlagen haben.
Die FINA sprach Yang frei. Dagegen legte die WADA Einspruch ein. Yang wiederum ging gegen diesen Einspruch vor und der Fall ging dann an das CAS und da wurde ein Urteil gesprochen, ihm die Manipulation der Dopingkontrolle zur Last gelegt und eine 8-jährige Sperre als Wiederholungstäter aufgepumpt. Puh.
Aktuell hat sich Yang an das Schweizer Bundesgericht gewendet und will überprüfen lassen, ob im Laufe des CAS-Prozesses Verfahrensfehler oder Verstöße gegen die Menschenrechte vorgefallen sein könnten. Yang plädiert mich weiterhin darauf, dass diese Dopingkontrolleure, die ihn 2018 heimgesucht hatten und die Probe entnommen hatten, die dann zerstört wurde, sich gar nicht korrekt ausgewiesen hätten.
Dieser Gang vor das Schweizer Bundesgericht ist seine wirklich letzte Chance, doch noch zu den Olympischen Spielen 2021 in Tokio zu dürfen. Die Höflichkeit gebietet eine Gratulation zum Geburtstag. Alles Gute für das neue Lebensjahr. Sun Yang.
Heute in der Sportgeschichte.
Der Sister Act im Tennis ist ja wahrscheinlich jedem Sportfan ein Begriff. Die Williams-Schwestern, die Damenturniere ja quasi unter sich ausgemacht hatten über ein paar Jahre.
Aber kennt ihr auch den Brother Act, und zwar im Eishockey? Der trug sich am 1. Dezember 1940 zu, beim Spiel der New York Rangers bei den Chicago Blackhawks. Da stand nicht nur ein Brüderpaar auf dem Eis, nicht 2, nicht 3.
Nee, es waren 4 Brüderpaare, die sich da auf dem Eis gegenüberstanden. 2 auf Seiten der Blackhawks und 2 auf Seiten der Rangers.
Bei den Rangers waren das Lynn und Mas Patrick, sowohl Neil und Mac Colville und bei Chicago waren es Max und Duke Bentley und Bob und Bill Karras.
Und 2 der genannten trafen auch beim 4:1-Sieg der Blackhawks. Max Bentley nämlich, der seine Rookie-Saison damals bestritten hatte und der bereits erfahrenere Bill Karras.
Einzigartig und kurios, muss man sagen. Eishockey quasi als Family Business. Und das war das zu dieser Zeit was ganz Besonderes. Also mindestens mal bei den Rangers, denn deren Präsident und General Manager damals war Lester Patrick, selbst Hall of Famer und der Vater von Lynn und Mas.
Stand jetzt aktuell.
Am 3. Dezember starten die Handballdamen in ihre Europameisterschaft in Dänemark. Eigentlich wollten die Dänen ja das Turnier zusammen mit Norwegen ausrichten, aber die hatten sich unter dem Eindruck der Corona-Pandemie dann kurzfristig zurückgezogen. Davon betroffen auch die deutsche Mannschaft. Die hätte eigentlich ihre Vorrunde in Norwegen bestreiten sollen und musste jetzt kurzfristig umplanen. Lässt sich davon aber nicht beirren und gibt in Person von Führungsspielerin Emily Bölk ein ziemlich ehrgeiziges Ziel aus. Nach 3 jeweils knapp verpassten Halbfinalteilnahmen bei den letzten 4 Turnieren, da soll jetzt die Runde der letzten 4 erreicht werden. Doch wie realistisch ist diese Zielvorgabe angesichts der äußeren Umstände? Corona-bedingt hatte Deutschland vor dem EM-Start ja gar kein Testspiel bestreiten können. Tim Detmar vom Handball-Podcast Anwurf hier auf meinsportpodcast.de schätzt uns die Lage mal ein.
Die Zielvorgabe Halbfinale ist aus meiner Sicht durchaus realistisch für das Team. Man spielt in der Gruppenphase gegen Norwegen und Rumänien, auf die man schon vor 2 Jahren bei der Europameisterschaft traf, zudem auf Polen. Gegen Norwegen reichte es vor 2 Jahren zu einem knappen Sieg. Gegen die Rumänen musste man sich geschlagen geben, sodass am Ende Platz 2 belegt wurde. Polen ist der krasse Außenseiter in dieser Gruppe. 3 der wichtigsten Spielerinnen der letzten Jahre sind nicht dabei. Man setzt auf junge Spielerinnen aus der Heimat, die noch keine große Erfahrung haben auf diesem Niveau. Die Norwegerinnen sind nicht mehr so stark wie zu Beginn der 2010er Jahre und haben Probleme auf der Torwartposition. Abgesehen davon ist es nichtsdestotrotz eine wirklich starke Mannschaft, die einen Tick besser als die deutsche Mannschaft sein dürfte und als Favorit in dieses Spiel geht. Nichtsdestotrotz hat man, wie gesagt, in den vergangenen Jahren gesehen, dass die deutsche Mannschaft durchaus mithalten kann mit den Norwegerinnen und an einem sehr, sehr guten Tag sie auch schlagen kann. Bei Rumänien ist es eigentlich dasselbe wie die letzten Jahre auch. Vieles ist abhängig von Cristina Neagu. Die Ex-Welthandballerin hatte jedoch keine perfekte Vorbereitung auf das Turnier. Sie hatte zum einen eine Corona-Erkrankung und eine Knieverletzung, deswegen jetzt im Moment kaum Spielpraxis. Sie wurde im Verein geschont. Sie muss man auf jeden Fall im Griff haben, damit man gegen Rumänien gewinnen kann. Denn eine Neagu in Topform kann Rumänien auch in diesem Turnier sehr weit bringen. In der Hauptrunde würde es dann wahrscheinlich gegen die Niederlande, Ungarn und Serbien gehen, da Kroatien in dieser Gruppe C der Außenseiter ist. Und gegen die Niederlande gelang vor einem Jahr bei der WM zum Beispiel ein Sieg. Gegen Serbien verlor man mit einem Tor. Und vor zwei Jahren bei der EM traf man ebenfalls bereits auf Ungarn, verlor dort auch mit einem Tor. Also es sind sehr, sehr enge Spiele dann in der Hauptrunde auch zu erwarten, wo eigentlich alles möglich ist für die deutsche Mannschaft. Was für die Mannschaft spricht, ist, dass sie gereifter in diese entscheidenden Spiele gehen dürfte als in den vergangenen beiden Jahren und so das Halbfinale definitiv möglich ist. Es spricht auch für den Kader, dass mittlerweile 13 Spielerinnen in der Champions League aktiv sind und seit Beginn der Saison eigentlich wöchentlich Erfahrung auf Spitzenniveau sammeln können, was in solchen Spielen natürlich auch sehr helfen wird. Klar, dass es keine Testspiele jetzt in den letzten Tagen vor dem Turnier gab, ist sicherlich nicht optimal. Jedoch sind andere Nationen wie Frankreich ebenfalls davon betroffen. Und deshalb glaube ich, dass die beiden Spiele Anfang Oktober gegen den amtierenden Weltmeister, die Niederlande, extrem wichtig waren, um grob zu sehen, wo man steht. Das erste Spiel konnte man mit 27-25 für sich entscheiden. Den zweiten Vergleich verlor man zwar nach einem schwachen Start und einem zwischenzeitlichen Rückstand von 4-14. Verlor man am Ende mit 26-32, konnte dabei aber immerhin die zweite Halbzeit mit 16-14 für sich entscheiden, was auf jeden Fall hoffen lässt, dass diese Mannschaft wirklich mithalten kann und um dieses Halbfinale realistisch gesehen mitspielen kann. Einen kleinen Vorteil hat das Ganze, finde ich auch, so hat man nämlich Zeit, mehr zu trainieren, so diesen eigenen Rhythmus nochmal zu finden. Ich glaube, das kann sich im Endeffekt auch positiv auf die Mannschaft auswirken. Aber ja, wie gesagt, alles in allem denke ich, dass das Halbfinale definitiv machbar ist.
Wegen seiner Corona-Infektion ist übrigens auch fraglich, ob Henk Gröner, der Bundestrainer, das Team bei der EM überhaupt wird coachen können. Zumindest zum Start ist das sehr fraglich. Was würde denn sein Ausfall bedeuten, Tim?
Ein Ausfall von Henk Gröner wäre natürlich alles andere als optimal. Er ist für den Aufschwung der Mannschaft in den letzten Jahren verantwortlich und gilt zudem als einer der Besten seines Fachs. Bis Gröner zur Mannschaft reisen darf, wird er von seinem Co-Trainer Alexander Koke und dem Nationaltrainer der weiblichen U20 André Fuhr vertreten, die in einem engen Austausch mit ihm stehen. André Fuhr ist zudem Trainer der Dortmunderinnen, die verlustpunktfrei die Handball-Bundesliga der Frauen anführen und damit absolut geeignet, das Team zu coachen und die Ideen von Gröner zu vermitteln. Deshalb glaube ich, dass man einen kompletten Ausfall Gröners durchaus in der Lage wäre zu schultern, auch wenn dies natürlich alles andere als optimal wäre.
Tim Detmar vom Handball-Podcast Anwurf mit einer Einschätzung der Erwartungen für die deutschen Damen vor dem EM-Start in Dänemark am 3.2. Tim, vielen Dank.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Und den haben wir dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, immer im Blick. Es ist eine Menge los. Wir haben ja gerade die Champions League schon angesprochen. Aber es gibt noch weitere sportliche Themen. Hier die Tipps für euch.
Ja, Alba in Mailand in der Europa League zum Beispiel, das ist ja auch nochmal so ein Spiel, was stattfindet. Und die Fußballfrauen, die spielen auch nochmal in der EM-Quali, brauchen ja eigentlich nicht mehr groß was leisten, die sind ja eh durch. Aber schönes Ergebnis in Irland.
Ja, also es wird Fußball gespielt bei den Männern in der Champions League, es wird Fußball gespielt bei den Frauen. Wir haben, was haben wir gerade, auch Basketball, aber auch internationaler Volleyball und Handball, Malte, wird gespielt, ne?
Ganz genau, denn die Champions League bei den Damen und Herren im Volleyball findet statt und die Handball European League ebenfalls und die virtuelle Bundesliga, also ein bisschen an der Konsole daddeln. Ja, ein bisschen mehr ist es schon. Das sind nicht normale Daddler, glaube ich, die da diese virtuelle Bundesliga spielen. Die haben schon richtig was drauf und die trainieren auch viel. Also wenn man mir früher gesagt hätte oder meinen Eltern früher gesagt hätte, wenn ich denen früher gesagt hätte, mit Computerspielen kann man mal Geld verdienen, die hätten mich für komplett bescheuert erklärt.
Ja, und ehrlicherweise verdienen die richtig Geld. Also ja. Und die Vereine schlagen sich mittlerweile um diese Spieler mit eigenen Werbeverträgen und. Also dieser Geschäftszweig ist nicht zu verachten, auch für die Clubs, muss man sagen.
Eishockey gibt's auch noch.
Ja, ein bisschen Eishockey haben wir auch noch, nachdem wirklich ja jede Sportart, die im Moment so betrieben wird, auch heute am Start ist. Magenta Sport Cup, 5. Spieltag. Die Grizzlies aus Wolfsburg spielen gegen die Krefeld Pinguine.
Und möglicherweise ist eines dieser vielen Themen dann auch morgen etwas, was das Tagesgespräch bestimmen wird. Und dann ist es auch Thema bei uns hier bei Stand jetzt.
Ja, und soll es keines dieser Themen sein, dann haben wir selbstverständlich neue für euch. Und zwar ab 7:07 sind wir wie immer für euch da. In der Zwischenzeit abonniert gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt eine Bewertung, gibt uns auch gerne Sterne bei iTunes und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr und das Ganze dann auch morgen wieder. Wir sagen bis dahin, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.